Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Trotz einer sich entspannenden Corona-Lage dominiert in Deutschland vielerorts die Sorge vor einer erneuten Verschärfung. Der Gefahr von Seiten der Mutationen will man derzeit ja etwa mit Grenzkontrollen entgegentreten. Dabei sind die Mutationen in Deutschland schon angekommen und in Teilen Nordwestdeutschlands bzw. Westdeutschlands auf dem Vormarsch. Wir haben gleich die Einzelheiten dazu. Unsere Reporterin schildert außerdem die Schwierigkeiten von Menschen ohne Krankenversicherung im Fall einer Krankheit. Und in München sollen Einwohner bald mehr politisch mitgestalten können. Wie das aussehen könnte, auch dazu gleich mehr. Die Tendenz ist mit Blick auf die Corona-Infektionen insgesamt weiter positiv, auch wenn viele Politiker nicht übermäßig optimistisch sein wollen, vor allem wegen der Corona-Mutationen. Und genau eine solche Variante des Virus sorgt bereits vereinzelt in Deutschland für Verschärfungen. In Osnabrück und in Hamm in Nordrhein-Westfalen stehen zahlreiche Menschen seit wenigen Stunden, seit gestern genau genommen, unter Quarantäne. In Osnabrück ist die Ursache ein Ausbruch in einer Eisfabrik. In Hamm sind nach der Infektion eines Bauarbeiters ganze Wohnhäuser abgeriegelt. Und verantwortlich zeichnet die in Großbritannien entdeckte Mutation. Vivien Leue, unsere NRW-Landeskorrespondentin, beobachtet die Situation an beiden Schauplätzen für uns. Frau Leue, wie ist da jeweils der Stand der Dinge?
Ja, schauen wir zuerst nach Osnabrück. Da sind mittlerweile mehr als 200 Mitarbeiter dieses Speise-Eisherstellers positiv getestet und viele davon mit der britischen Virusvariante B117. Diese Sequenzierung, also die Frage, die das herausfinden, ob es sich um die Variante handelt, dauert länger als der positive Test. Das heißt, es kann sein, dass noch mehr von diesen mehr als 200 positiv getesteten auch diese Variante in sich tragen. Jetzt sind alle insgesamt 830 Mitarbeiter des Herstellers in Quarantäne und werden weiter getestet. Aktuell sind knapp 400 zwar negativ getestet, aber das Gesundheitsamt sagt auch, das ist noch keine Entwarnung, denn es ist ja eine Momentaufnahme. Also hier sei die Lage wirklich sehr besorgniserregend, weil es bis zu 800 Menschen getroffen haben könnte. In Hamm ist es bisher ein bulgarischer Bauarbeiter, der gemeinsam mit seiner Familie positiv getestet wurde. Nun auch, seit heute wissen wir, eine weitere Familie in einem Haus, in dem er wohnt. Und das ist tatsächlich, Sie hatten es bereits angesprochen, das Problem in Hamm. Dieser bulgarische Bauarbeiter hatte Kontakt zu Menschen, die in insgesamt 4 Wohnhäusern leben. Verteilt leben und diese sind jetzt abgeriegelt, sind in der Nacht auch von der Polizei geschützt worden, überwacht worden, dass die Quarantäne dort auch eingehalten wird. Also Bewohner dieser Häuser dürfen nur zur Arbeit, wenn sie wirklich nachweisen können, dass sie keinen Kontakt hatten. Es handelt sich dabei nicht um so sehr große Blöcke, wie man das manchmal schon bei anderen Massenausbrüchen gesehen hat. Das sind 2- bis 3-geschossige Häuser, die aber, wie gesagt, jetzt allesamt unter Quarantäne stehen.
Und wenn man sich diese beiden Schauplätze, diese Fälle dort anschaut, dann könnte man sich an das vergangene Jahr erinnert fühlen, als es nämlich in der Fleischindustrie Masseninfektionen gab, auch unter anderem eben in Nordrhein-Westfalen. Welche Lehren wurden daraus gezogen mit Blick jetzt auf die neuen Fälle?
Ja, das war damals in Hamm und es war ähnlich wie bei dem Speiseeishersteller ein großer Lebensmittelproduktionsbetrieb, ein Schlachtbetrieb. Mehr als 1500 Infizierte gab es damals und es gibt tatsächlich Parallelen. Also viele Menschen auf engem Raum, die miteinander arbeiten, zum Teil auch nah beieinander wohnen. Auch damals mussten ganze Wohnblocks abgeriegelt werden. Man wusste damals, dass kühle Temperaturen die Virusweitergabe begünstigen können. Jetzt ist es möglicherweise auch diese Virusmutation aus Großbritannien. Es sind Arbeitsabläufe verbessert worden damals in dem Fleischbetrieb. Ob das jetzt in anderen Betrieben, die es bisher noch nicht getroffen hat, dann auch zu Konsequenzen geführt hat, mag unter den aktuellen Bedingungen zu bezweifeln sein. Insofern muss man sich schon fragen, ob die Behörden da noch stärker kontrollieren müssen, noch stärker Politiker auch den Fokus richten müssen auf Wohnbedingungen von Arbeitern, zum Beispiel aus Südosteuropa. Insofern gibt es noch offene Fragen, die geklärt werden müssen, ob man nicht aus diesen Ausbrüchen damals im Mai und Juni noch mehr hätte lernen können.
Und wie sind dahingehend jetzt die Aussichten? Vielleicht noch kurz zum Schluss.
Ja, also die Behörden sowohl in Osnabrück als auch Hamm hoffen natürlich, diese Ausbrüche nun noch eindämmen zu können. Ganz aktuell am kommenden Montag sollen hier in Nordrhein-Westfalen Grundschulen und auch Kitas wieder öffnen. Und es scheint zu befürchten, dass die Familien in den betroffenen Regionen darauf erst einmal warten müssen. Denn bei jetzt steigenden Inzidenzen wird das wohl nicht möglich sein. Also die Behörden arbeiten dort jetzt unter Hochdruck daran, diese Ausbrüche weiter einzudämmen, soweit es noch geht.
Informationen und Einschätzungen live von unserer NRW-Landeskorrespondentin Vivien Leue. Vielen Dank. Nicht nur in Pandemiezeiten zeigt sich, wie wichtig eine Krankenversicherung ist. In Deutschland ist grundsätzlich jeder Einwohner zu einer solchen Versicherung verpflichtet. Und dennoch gibt es eine beträchtliche Zahl von Menschen, die trotzdem durchs Raster fallen. Und das kann nicht zuletzt in der aktuellen Zeit umso problematischer werden. Personen ohne Krankenversicherung sind oft auf Hilfsprojekte angewiesen. Marie von Kuck hat sich ein solches Projekt für uns angesehen.
Open Med Berlin steht auf dem Schild draußen vor der Tür. Und es sieht hier beinahe wie in einer ganz normalen Hausarztpraxis aus.
Gut, also, ich bin bereit. Das ist die Frau von Kuck, das ist unsere Ärztin.
Ach, das ist hier der Behandlungsraum.
Das ist der Behandlungsraum.
Sieht nicht aus wie einer.
Das Mobiliar wirkt ein bisschen improvisiert und zusammengewürfelt. Hinten im Raum steht eine Behandlungsbank. Eine spanische Wand dient als Sichtschutz. Daneben ein Tisch mit medizinischem Gerät.
Ich bin die Ärztin, Brigitte Kotzi. Ich mache hier Sprechstunde schon seit geraumer Zeit, nicht?
Seit 2017. Da wurde die Praxis eröffnet. Dr. Kotzi war schon damals längst im Ruhestand. Sie ist jetzt 77 Jahre alt. Alle, die hier arbeiten, Helfer, Ärzte und Assistenten, tun das ehrenamtlich und mit Hilfe von Spenden.
Ich gehöre zu Medizin hilft. Und wir sind in Kooperation mit Ärzten der Welt.
Ärzte der Welt, Medizin hilft. Das klingt nach einem Projekt in einem Entwicklungsland. Aber wir sind in Deutschland, in Berlin.
Ärzte der Welt ist eine Hilfsorganisation. Wir haben über 300 Projekte in rund 70 Ländern und setzen uns da eben für das Recht auf Gesundheitsversorgung ein. Sowohl mit medizinischen Hilfsprojekten als auch mit politischer Arbeit.
Das ist Stefanie Kirchner, die Pressereferentin des Vereins, der solche Praxen auch in Hamburg, München und Stuttgart betreibt.
In diesem System gibt es massive Lücken und diese Lücken müssen eben häufig die Ehrenamtlichen füllen. Und wir denken eben, das darf nicht sein.
Deutschland verletze ein zentrales Menschenrecht, sagt Stefanie Kirchner. Auf der Behandlungsbank hat jetzt ein älterer Herr Platz genommen. Wir wollen ihn hier Herrn Schuster nennen. Seinen richtigen Namen möchte er nicht sagen. Herr Schuster ist Besitzer eines Restaurants.
Und sonst konnte ich ging gar nichts, sondern bin ich den ganzen Tag im Bett geblieben.
Da das gedacht, kann nicht fliegt, der Sinn der Therapie sein.
Ich dachte, mir fliegt das Herz aus der Brust.
Die Ärztin misst ihm den Blutdruck.
Ganz locker, lassen Sie einfach mal den.
Herr Schuster hat seit Wochen Schmerzen in der linken Brust und Atemnot. Sein Blutdruck spielt verrückt, ist viel zu hoch. Er kam deswegen schon vor einigen Wochen einmal her, hat Medikamente bekommen, aber die verträgt er nicht. Nun ist er wieder da, obwohl er fast eine Stunde Fahrtweg hat.
180 zu 110.
Ja, das kenne ich nicht bei mir. Deswegen,
ja, das müssen wir das Medikament ändern. Das
ist, du hast gar nicht getrunken. Was ist denn hier los? Warum ist die denn so schwupprig?
Ich will mal eben bitte bei Ihnen horchen und dann messen wir nochmal.
Seit 2007 gibt es die allgemeine Versicherungspflicht in Deutschland. Das Statistische Bundesamt geht heute davon aus, dass es noch 80.000 Unversicherte gibt. Das wären sehr viel weniger als noch vor 15 Jahren. Doch Stefanie Kirchner schüttelt heftig den Kopf. Diese Zahl könne nicht stimmen.
Also wir gehen von mehreren hunderttausend Betroffenen aus in Deutschland. Denn viele unserer Hauptzielgruppen kann dieser Mikrozensus gar nicht erreichen. Also zum Beispiel die Menschen ohne geregelten Aufenthalt, das sind schon mehrere hunderttausend. Dann gibt es noch die EU-BürgerInnen, die vom Leistungsausschlussgesetz betroffen sind, also überhaupt keinen Anspruch auf medizinische Leistungen haben oder Sozialleistungen haben. Und die sind auch eine sehr große Gruppe bei uns.
Auch Menschen wie Herr Schuster werden in der Bundesstatistik für Unversicherte nicht erfasst. Denn Herr Schuster ist versichert. Er ist Mitglied einer privaten Krankenkasse. Als er sich 1999 als Gastronom selbstständig machte, konnte er sich die hohen Beiträge der gesetzlichen Kassen nicht leisten. Mit zunehmendem Alter steigen aber nun seine Beiträge. Trotzdem deckt der Vertrag nur Notlagen ab und hat außerdem einen gehörigen Haken.
Wie viel müssen Sie Beitrag zahlen?
Jetzt knapp 600.
Knapp 600 Beitrag, aber zum Arzt gehen können Sie dafür nicht?
Nein, habe einen Selbstbehalt. 1500 Euro muss ich selber erst verbrauchen.
Eine Krankenversicherung, für die man horrende Monatsbeiträge zahlt und dann trotzdem alle Arztrechnungen bis 1500 Euro selbst zahlen muss, unzählige sind davon betroffen. Trotzdem, vor der Pandemie sei das kein so großes Problem für ihn gewesen. Sein Restaurant ist ein Traditionslokal in bester Lage. Touristen, Stammgäste, auch Politiker gaben sich bei ihm die Klinke in die Hand. Da reichte sein Einkommen für die gelegentlichen Arztrechnungen. Aber die monatelangen Schließungen haben ihn nun in eine verzweifelte Lage gebracht.
Ich habe jetzt zurzeit gar nichts, kein Einkommen, gar nichts. Am drittletzten Banklauftag jeden Monats habe ich die Arbeitgeberanteile für meine Angestellten, die sind ja in der Kurzarbeit nicht enthalten, abzuführen. Also die Arbeitnehmeranteile und die Arbeitgeberanteile, also da war aber das Kurzarbeitergeld für meine Angestellten, erst am nächsten Monat, am ersten des Monats beantragen. Muss dann noch 20 Tage warten. Finanzieren Sie das mal über 7 Monate vor. Da sind alle Ersparnisse weg.
10 Angestellte hat Herr Schuster. Auch die Betriebskosten laufen weiter. Und auf die versprochenen Novemberhilfen wartet er noch immer.
Ja, dann musste ich mit meiner Bank mir noch einen teuren Kredit aufnehmen, nur um einen Monat Lohn zu bezahlen. Für mein Privates ist alles weg. Ich habe meine Rentenversicherung aufgelöst, alles ist alles weg. Ich habe jetzt einen Rentenanspruch von 651 mit 61 Jahren.
Vielen gesetzlich Versicherten geht es kaum besser, erfahre ich. Wer in Zahlungsnot gerät, fliegt zwar heute nicht mehr raus, aber die Leistungen werden dann auf ruhend gesetzt, was fast aufs Gleiche hinausläuft, denn dann sind nur noch Notfallbehandlungen gedeckt. Trotzdem laufen jeden Monat Schulden in voller Beitragshöhe auf. Aufgrund der Pandemiekrise rechnen die Ehrenamtlichen von OpenMed deshalb damit, dass sie in den kommenden Monaten noch viel mehr Kundschaft bekommen werden.
Wie Menschen ohne Krankenversicherung in Deutschland zurechtkommen, wenn sie krank werden. Eine Reportage war das von Marie von Kuck. Dass die Corona-Pandemie zur vielbeschworenen Stunde der Exekutive geworden ist, gefällt längst nicht allen. Schon lange wird aber auch darüber hinaus nach neuen Möglichkeiten der politischen Mitbestimmung für Bürgerinnen und Bürger gesucht. In München könnte bald digital eine solche neue Option diese Lücke füllen. Eine kostenlose Online-Plattform soll es sein, die im Idealfall sogar eine Mitbeteiligung an konkreten Entscheidungen gewähren könnte. In der Theorie zumindest, die uns Susanne Lettenbauer vorstellt.
Madrid hat es, Mombasa auch, die kostenlose Bürgerbeteiligungsplattform Konsul. Das Online-Portal habe seit der Gründung vor 5 Jahren weltweit bereits 90 Millionen Bürger und Bürgerinnen erreichen können, heißt es vom Verein Mehr Demokratie in München. Jetzt folgt Bayerns Landeshauptstadt als erste deutsche Großstadt. Das sei ein großer Erfolg, sagt Simon Strohmenger als Ansprechpartner des Vereins für deutsche Kommunen.
Also wir haben bei Bürgerbeteiligung so 2 zentrale Probleme. Und die haben wir nicht nur in München, die haben wir allgemein. Zum einen machen eigentlich immer nur die gleichen mit. Das heißt, wir haben so einen typischen Bürgerbeteiliger, ich nehme mit Absicht auch die männliche Form hier, so ab Mitte, Ende 40, eher Richtung 50. Und das ist einfach nicht repräsentativ für eine Stadt. Und dann haben wir auch meistens eine zu geringe Reichweite.
Sei es, um Gesetzesideen einzubringen, über städtische Finanzen zu diskutieren oder um Probleme in den Stadtvierteln zu lösen, all das soll künftig von jedem angemeldeten Münchner mit einem Klick erreicht werden können.
Wir haben beispielsweise Madrid, da wirklich als absolute Vorbildstadt. Die haben über 500.000 BürgerInnen, die da angemeldet sind und die haben einzelne Prozesse mit über 300.000 Menschen, die da teilgenommen haben.
Die sogenannte E-Partizipation, also digitale Demokratie, wird auf Bundesebene bislang nur marginal genutzt. Auf Bundesländerebene ist nur Baden-Württemberg weit vorn mit einem eigenen Beteiligungsportal. In München wird jetzt die Konsul-Webseite aufgebaut, so Strohmenger.
Ja, es ist wirklich wie eine Webseite, wie wir es ja von vielleicht München.de auch kennen. Natürlich wird es ein bisschen anders ausschauen. Das heißt, wir werden mehrere Möglichkeiten haben, als BürgerInnen die Stadt mitzugestalten. Wir können diskutieren, wir können abstimmen, wir können eigene Vorschläge einbringen.
Wichtig dabei, es soll die bisher analogen Formen ergänzen und nicht ersetzen. Gängige Praxis war in München bislang der ganz normale analoge Bürger-Workshop. Bei der kontrovers diskutierten Umgestaltung des Elisabethmarktes in Schwabing zum Beispiel. Bis zu 200 Teilnehmer wurden dort gezählt. Im Stadtteil wohnen aber knapp 70.000 Menschen. Gesa Tiedemann, Chefin vom Bezirksausschuss Schwabing-West, sieht die Einführung der Online-Bürgerbeteiligungsplattform einerseits als Chance.
Ich halte sehr viel davon, Bürgerinnen, die in einer bestimmten Umgebung wohnen, mit einzubeziehen, sie zu fragen, was sie möchten, was sie sich vorstellen. Die Frage ist aber am Ende erstens, wo werden die Entscheidungen getroffen? Also bleiben die Entscheidungen bei den Politikerinnen oder wird das delegiert an die Bürgerinnen?
Was Tiedemann auf jeden Fall begrüßt, ist die bei Konsul mögliche Einrichtung von Bürgerhaushalten, also Finanzbudgets, auf die Bürgerinnen und Bürger Einfluss nehmen können.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen, digital. Wir als Bezirksausschuss nehmen jetzt eine bestimmte Summe in die Hand, sagen wir mal 20.000 Euro und sagen so, für diese 20.000 Euro können, ich nehme es jetzt einfach mal raus, Jugendliche etwas planen. Und dann können einzelne Jugendliche aus dem Stadtviertel ein Projekt vorstellen und dann sind es vielleicht 5 Projekte und dann kann man mit den Leuten zusammen über diese Projekte diskutieren und sich austauschen und dann wird am Ende auch eine Entscheidung getroffen.
Die Entscheidungshoheit bleibe auf jeden Fall bei der Stadt, betont der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Aber gerade in einer gespaltenen Gesellschaft, wo Menschen das Gefühl hätten, nicht mehr gehört zu werden, sei diese niedrigschwellige Bürgerbeteiligung im Internet immer wichtiger.
Ja, wir müssen einfach feststellen, dass es nicht nur im Rahmen von Corona, sondern auch ansonsten notwendig wird, die Bürgerinnen und Bürger künftig auch mit anderen Formen zu beteiligen. Und Art, die auf der Hand liegt, ist digitale Bürgerbeteiligung. Deswegen braucht es dazu Plattformen.
Für die Ausgestaltung der Online-Plattform wurde eigens eine Fachstelle für Partizipation am ebenfalls jungen IT-Referat der Stadt gegründet. Dort werden die konkreten Details entwickelt, wie zum Beispiel die Einführung von sogenannten Digi-Münzen. Die Rede ist von 100 virtuellen Münzen, also Stimmanteilen pro angemeldeter Person.
Also so ein System muss im Grunde skalierbar sein. Das heißt, man muss es für kleinere Stadtteilthemen genauso benutzen können wie für große städtische, gesamtstädtische Fragen.
Rechtlich bindend sind die Umfragen jedoch nicht. Mit Hilfe der Online-Beteiligung kann aber sehr deutlich werden, wie die Bevölkerung denkt und was sie von der Politik erwartet.
München startet demnächst eine Online-Plattform für mehr Bürgerbeteiligung. Susanne Lettenbauer hat uns das Ganze vorgestellt. Das war's mit Deutschland heute für den heutigen Tag. Heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.